Es sind nur ein paar Gehminuten vom Brandenburger Tor entfernt, im Straßenblock Wilhelmstraße, Ecke Niederkirchner Straße in Berlin-Kreuzberg. Da befand sich mal eine Ansammlung mehrerer ziemlich prunkvoller Verwaltungsgebäude. Die sind nach dem Krieg abgerissen worden. Jahrzehntelang lag das Gelände in West-Berlin brach, direkt neben der Mauer. Da hat man Bauschutt abgeladen, da gab es ein Autodrom, da haben Fahrschüler das Autofahren gelernt. Früher aber, zwischen 1933 und 1945, befand sich hier eine mächtige Behörde. Das war das Hauptquartier der SS, des Sicherheitsdienstes und der Gestapo. Und dort, an dieser Kreuzung Wilhelmstraße, Ecke Niederkirchner Straße, obwohl die damals anders hieß, da wurde unter anderem der Massenmord geplant. Und das muss man sich wie die Arbeit in einer ganz normalen deutschen Behörde vorstellen. Da wurden Akten geführt, Karteien gepflegt, Schriftsätze geschrieben und abgestempelt. Und da wurden auch die Razzien gegen Regimegegner geplant und die Konzentrationslager verwaltet. Und später hat man an diesem Ort auch die Deportation der Juden in die Vernichtungslager koordiniert. Es war die Zentrale der Verfolgung und der Vernichtung, eine richtige Behörde des Schreckens. Und es war der Arbeitsplatz von Dr. Werner Best.
Sein Fall und sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen, das lohnt sich sehr, weil man nach dem Krieg und viele Jahrzehnte nach dem Krieg bei diesem Begriff der Behörde des Schreckens eben immer nur die Behörde gesehen hat. Und die meisten Menschen, die daran beteiligt waren, sagten, wir waren eben nur kleine Angestellte, kleine Beamte und die Chefs, die Obernazis, das waren die Verbrecher. Und dann dachte man eben an so ein bisschen barocke und folkloristische Gestalten wie Hermann Göring oder wie Hitler selber, wie Goebbels, die irgendwie schräg waren. Aber man dachte überhaupt nicht an normale Männer im Polizeidienst, bei der Wehrmacht oder eben in der Verwaltung. Und Werner Best ist das Beispiel für einen Mann, der all diese Verbrechen vollzogen hat, der sie aber auch geplant hat, der lange Jahre, bevor er an der Macht war, schon Pläne dafür vorbereitet hatte und versucht hat, mit seinem juristischen Sachverstand die Bedingungen dafür zu schaffen und das entsprechend zu organisieren. War er nicht irgendein Angestellter, sondern er war die Nummer drei dieser Behörde, direkt hinter Reinhard Heydrich und Heinrich Himmler, die ganz ähnliche Lebensläufe hatten wie Werner Best. Deswegen ist es unheimlich interessant, seinen Fall zu studieren.
Absolut. Werner Best war Organisator, Personalchef, Justiziar und Ideologe der Gestapo. Ganz wichtige Rolle gespielt. Mitte der 30er Jahre, als er da angefangen hat, da hat der Krieg noch nicht begonnen, aber das wird er bald. Und was zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand weiß oder ahnt, ist, dass Hitler keinen normalen Krieg führen will. Er will seine Feinde nicht nur besiegen, er will sie vernichten oder versklaven. Und während man aus heutiger Sicht natürlich klar erkennen kann, was das für ein unglaubliches Verbrechen das war, dachten die Nazis wirklich, sie seien im Recht. Und Recht ist genau das passende Stichwort, denn Werner Best wird auch die rechtliche Grundlage für dieses Verbrechen legen. Mein Name ist Joachim Telgenbüscher.
Mein Name ist Nils Brinkmann.
Und das ist, was bisher geschah von Wondery. Dr. Werner Best, das ist ein Nazi der anderen Art. Kein pöbelnder Hooligan, sondern ein hochintelligenter Überzeugungstäter und eiskalter Jurist. Er ist ganz vorne mit dabei und legt das Fundament, um eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte juristisch zu rechtfertigen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wird der Massenmörder Werner Best seine gerechte Strafe bekommen? Das ist die zweite Folge. Bevor wir jetzt zu den wirklichen Verbrechen kommen, würde ich eine zentrale Frage vorher mal mit dir besprechen. Du hast das eben schon angedeutet. Wie rechtfertigt man eigentlich das nicht zu Rechtfertigende? Also Gewalttaten, willkürliche Verhaftung, Folter und Mord. Weil ich würde immer sagen, aus heutiger Perspektive, die Nazis, die wussten das doch. Nur das muss uns klar werden, die Nazis haben wirklich geglaubt, sie seien im Recht. Und das liegt auch an den, sag ich mal, juristischen Verrenkungen von Dr. Werner Best.
Ja, genau, der Stärkere setzt sich durch. Die sind ja aufgewachsen auch in autoritären Gesellschaften eher, wo es eben ein dominierenden Vater gibt und strenge Regeln, jeder so an seinem Platz war und dass der Einzelne nur insofern was zählte, als er zum großen Ganzen etwas beitrug. Und diese ganze Geschichte hat eben einen Sinn, nämlich, dass die Stärkeren sich durchsetzen. Man musste am besten zu den Stärkeren gehören. Und das haben ganz viele Wissenschaftler, Intellektuelle, Theologen, denken aber auch an Juristen immer wieder oder an Philosophen wie Martin Heidegger, immer wieder mit den Mitteln ihrer Wissenschaft. Und damals waren das die Top-Leute in Europa versucht, zu begründen und zu sagen, okay, wir brauchen eine neue Ordnung, das Gottesgnadentum und die Religion und die Sachen, das funktioniert nicht. Wir wollen aber auch keinen Klassenkampf wie die Marxisten, sondern wir brauchen was Neues. Und da gucken wir uns, und das habe ich von vielen Altnazis immer wieder gehört, die Natur ist unser Vorbild. Ich liebte die Natur, da kam ich zum Nationalsozialismus. Das war so nach dem Krieg ein bisschen der Versuch einer Hinleitung und Entschuldigung zu sagen, okay, in der Natur frisst eben auch der Wolf das Schaf und so ist es eben auch unter Menschen.
Ich wollte gerade sagen, nicht die Natur im Sinne liebliche Seenlandschaft, Wald, röhrender Hirsch, Bergpanorama, sondern die Natur als ständiger Kampf. Und zwar ein Kampf bis auf den Tod. Und man hat das ja auf die menschlichen Gesellschaften übertragen. Und das glaubte auch Werner Best. Und darauf hat er seine gesamte juristische Konstruktion basiert. Er hat gesagt, das Volk steht über dem Einzelnen. Es befindet sich in einem Kampf bis auf den Tod mit anderen Völkern. Und deswegen ist jedes Mittel recht in diesem Kampf, so eine Art Notwehrhandlung. Und deswegen hat er auch zum Beispiel die Konzentrationslager zu einem rechtsfreien Raum erklären können. Weil in Konzentrationslager wurden Feinde des Volkes inhaftiert. Und ein Volk musste auch die inneren Feinde besiegen, um in diesem äußeren Kampf bestehen zu können. Also war das absolut legitimiert. Und alles, was uns wichtig ist, Menschenwürde, individuelle Rechte, alles unerheblich, weil es in diesem Kampf, dem vermeintlichen Kampf der Völker, die Völker eher geschwächt hat. Und man kann das auf diesen Satz aus der NS-Zeit reduzieren, du bist nichts, dein Volk ist alles. Also als Individuum hat man nichts zu melden.
Das war auch ein ganz wichtiger Teil dieser Legende nach dem Krieg, dass die Nazis zwar Mörder waren, aber anständige Mörder, in dem Sinne, dass sie eben aus Notwehrgedanken heraus gehandelt haben. Was wir natürlich die letzten Jahre herausgefunden haben, ist, wie stark kriminell das Ganze war. Nochmal anders als antisemitischer Mord, sondern so rein zivilrechtlich kriminell. Das Hitler hat ja Höfe, die ihm gefallen haben, einfach beschlagnahmen lassen. Er hat ja sich steuerfrei gestellt bei den Einnahmen von Mein Kampf, sich ein enormes Vermögen. Das heißt, die Nazis haben sich bereichert, auch persönlich bereichert und sind zu keiner Minute anständig gewesen, sondern das war auch die Herrschaft der kleinen und großen Kriminalität. Ich denke manchmal, dass jedenfalls einige der Spitzennazis wie Goebbels und wie Hitler genau wussten, was sie taten, dass sie auch irgendwie echte Kriminelle waren und dass ihre Tage gezählt sind und dass sie im Grunde sich über die Runden gerettet haben, spätestens nach Kriegsbeginn und wussten, okay, wir nehmen nochmal eigentlich alles mit, aber das kann für uns nicht gut ausgehen, wird nicht gut ausgehen, aber das, so diese Fassade, ja, wir kämpfen und dieses Idealistische ist auch ein Teil der Nazi-Legende.
Hermann Göring soll ja gesagt haben, 45 wenigstens 12 Jahre anständig gelebt, also wenigstens habe ich es mir gut gehen lassen. Nur die Figur, über die wir heute sprechen, Dr. Werner Best, fällt nicht in dieses Schema.
Ja.
Also er hat wirklich geglaubt, dass er das Richtige tut. Er hat gedacht, ich kämpfe sozusagen den Kampf meines Volkes mit juristischen Mitteln in dieser Zentrale des Terrors. Und ich würde nochmal zurückspringen in das Jahr, sagen wir mal 1935. So, die Nazis sind jetzt 2 Jahre an der Macht. Die Konzentrationslager haben sie gegründet, um Regimegegner sozusagen zu brechen, zu kontrollieren. Und das ist ihnen gelungen. Die erste Aufgabe dieses Terrorapparats ist erfüllt. Die Nazi-Diktatur sitzt fest im Sattel. Der Widerstand ist zerbröselt oder ist sozusagen in den Untergrund gegangen. Und dementsprechend leeren sich auch die Konzentrationslager. Nur es ist ja so ein Gesetz, dass wenn man eine Organisation, wenn die sozusagen eine Aufgabe verliert, die will ja weiterleben. Sie sucht sich natürlich andere Aufgaben. Und das ist genau das, was in diesem Terrorreich von Himmler, Heydrich und auch Werner Best passiert. Die erweitern einfach radikal diesen Staatsfeindbegriff. Das sind jetzt nicht mehr nur Kommunisten und Sozialdemokraten und so weiter, sondern es sind eigentlich alle, die nicht in dieses nationalsozialistische Menschenbild passen. Und das sind ja ganz viele. Das sind ja nicht nur die Juden, es ist ja nicht nur antisemitisch, es ist ja auch homophob, Homosexuelle werden verfolgt, Roma, Sinti, vermeintlich asoziale und arbeitsscheue, das sind jetzt die NS-Begriffe, dahinter stecken Menschen, Obdachlose, aber auch die Zeugen Jehovas, Frauen, die abgetrieben haben. Also man könnte diese Liste, die nicht in die Volksgemeinschaft passen, sehr weit verlängern. Die haben alle fürchterlich gelitten und das ist eben, weil sich dieses Himmlerreich, diese Terrorbehörden ein neues Arbeitsfeld gesucht haben. Und damit auch Werner Best.
Genau, je mehr Gewalt, fast egal gegen wen, desto besser. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses Chaos in Wahrheit. Ja, diese Vielherrschaft, diese Klicken, die gegeneinander Stimmung machen. In dieser Zeit war fast alles möglich, ist fast alles möglich. Das heißt, dieses System, was er sagt, wir machen Recht und Ordnung, wir machen alles einheitlich, wir machen den Führerstaat, ist in Wahrheit ein Chaos, das auch wirtschaftlich und politisch und so nur existieren kann durch den Krieg und durch die Ausplünderung der europäischen Juden und indem sie halt klauen.
Und wenn wir an die Judenverfolgung im NS-Reich denken, also vor 1939, vor dem Krieg, bevor nochmal so eine neue Eskalationsstufe beginnt, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann diese Bilder vor Augen, den Boykott gegen jüdische Geschäfte, da sind die Schaufenster beschmiert, stehen so feiste SA-Männer mit irgendwelchen Plakaten davor, kauft nicht bei Juden, oder Menschen, die auf der Straße angegriffen werden, bepöbelt werden, bespuckt, verprügelt. Aber paradoxerweise ist das nicht das, was Dr. Werner Best und diese anderen Mitglieder der SS-Elite im Sinn haben. Die finden solche Krawalle sogar kontraproduktiv und vulgär. Die zeigen ihren Antisemitismus auf ganz andere Weise. Und ich lese dir jetzt mal ein Zitat von Werner Best vor. Auch im Kampfe gegen das Judentum ist unser Ziel die Freiheit von der Überfremdung. Welchen absoluten Wert oder Unwert das Judentum haben mag, ist uns völlig gleichgültig. Der Antisemitismus ist für uns keine Weltanschauung, sondern politische, wirtschaftliche und kulturelle Notwehr. In Konflikten vertreten wir selbstverständlich die Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes bis zur Vernichtung des Gegners. Muss man sacken lassen und sich dann die Frage stellen, was heißt das eigentlich jetzt?
Ja, dieser Notwehrgedanke ist immer aktuell in diesen Kreisen, weil der eben legitimiert eben grenzenlose Gewalt. In Notwehr darfst du fast alles und diese Art von Energie und von zerstörerischer Energie brauchen die Nazis und ohne sich mit ihrem Gegenüber sozusagen beschäftigen zu wollen, ohne Mitleid zu erregen für die Juden, ohne dass die Menschen ihnen helfen. Und es gab ja doch immer noch etwa in Berlin viele Menschen, die Juden auch versteckt haben später, die ihnen zu Rat prangen. Und das muss theoretisiert und es muss auf so eine Stufe der Abstraktion gehoben werden, dass da noch ganz andere Sachen möglich sind, ne, als da einzelne Familien zu drangsalieren, sondern man will das im ganz großen Stil machen.
Ja, man will es staatlich, ordentlich in Anführungszeichen organisieren und ich finde daran so erschreckend, was mich daran erschaudern lässt, ist, es ist so gefühlsentleert. Also er sagt ja eben, ich kann gar nicht sagen, ob die Juden mehr wert sind als die Deutschen oder weniger. Spielt auch keine Rolle. Wir hassen die eigentlich auch nicht. Wir müssen sie halt im Zweifel umbringen. Also es ist diese, ja, eine quasi historische Notwendigkeit, die man emotionslos, sachlich, technisch sozusagen umsetzen muss. Und die ersten Vorarbeiten werden in dieser Zeit in der Terrorzentrale in der Niederkirchner Straße, die damals eben noch Prinz-Albrecht-Straße heißt, gelegt. Also die Gestapo, die politische Polizei, die legt zum Beispiel eine Judenkartei an. Die sammelt alle Namen und Adressen von Bürgerinnen und Bürgern jüdischer Herkunft im Deutschen Reich. Und das ist natürlich die Datengrundlage, damit man überhaupt weiß, wer ist Jude, wer ist kein Jude. Und im Sommer 1935 präsentieren Best und sein Vorgesetzter Reinhard Heydrich dann eigene Vorschläge zur Lösung der Judenfrage, wie man das damals nannte. Und die Grundidee ist wirklich, Gewalt ist keine Lösung. Das sind ja systematische Denker. Und man soll die Juden sozusagen eher juristisch drangsalieren, ihnen Mischehen verbieten, die Freizügigkeit abschaffen, ihnen keine Gewerbeerlaubnis mehr erteilen, ihnen den Handel verbieten. Und dann dreht man die Schraube so weit, dass sie dann irgendwann das Land verlassen. Das war damals das Ziel. Und Best der das ja mitträgt, dem gefällt das, weil es legale Schritte sind. Es sind natürlich menschenverachtende, verbrecherische Schritte, aber das sieht alles sehr legal aus. Das ist ihm wichtig.
Wir haben ja auch Zeugnisse von der anderen Seite, von der Seite der Opfer. Der amerikanische Schriftsteller Louis Begley, der die Shoah überlebt hat, hat gesagt, für uns war das ganz klar. Wir haben uns versteckt in den Wäldern. In Polen, so hat er überlebt, wenn uns ein Wehrmachtssoldat oder ein anderer Soldat findet, dann hatten wir manchmal die Chance, davon zu kommen und Gnade zu erfahren. Aber wenn jemand von der SS kam, dann wussten wir, die bringen alle um. Da gibt's keine Gnade, die sind ideologisch gesteuert. Diese wahren ideologisierten Nationalsozialisten haben keine Gnade gekannt.
Aber sie sind eben verschiedene Schritte gegangen. Ja. Und einer dieser Schritte, der geschieht im März 1938. Da verleibt sich das Deutsche Reich Österreich ein, der sogenannte Anschluss. Und da probiert man dieses Modell, das Reinhard Heydrich und Werner Best vorgeschlagen haben, zum ersten Mal aus. Also man macht den Juden das Leben so schwer, man quält sie so sehr mit allen Mitteln, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als zu fliehen. Ihr Hab und Gut müssen sie größtenteils zurücklassen. Und da schaffen es die Nazis in Österreich innerhalb kürzester Zeit 45.000 Menschen in die Flucht zu zwingen. Und das Nächste, was dann im Herbst 38 Best macht, er organisiert eine Massendeportation von 17.000 polnischen Juden, die sich in Deutschland aufhalten. Und die werden in Razzien festgenommen, aus ihren Betten in Berlin oder wo immer sie in Deutschland leben, werden sie rausgerissen, werden in Züge gesteckt, zur Grenze gefahren, da rausgelassen und sozusagen Richtung Polen getrieben. Und die Polen wollen sie auch nicht haben und riegeln die Grenze ab. Und die Deutschen riegeln die Grenze wiederum hinter ihnen ab. Und sie landen da in einem Niemandsland, weil niemand sie aufnehmen will. Und einer dieser Abgeschobenen ist der 18-jährige Marcel Reich-Ranicki. Damals heißt er, glaube ich, noch Marcel Reich, den du natürlich kennst.
Mein späterer Kollege darf ich gar nicht sagen, aber ich hatte die große Ehre und das immense Vergnügen, mit ihm in der FAZ noch eine Weile zu arbeiten. Ein ganz unglaublicher Mann, dem wir auch viel an Aufklärung über das Kapitel zu verdanken haben.
Ich kannte vorher diese Episode aus seinem Leben nicht. Und jetzt, wo ich das gehört habe, dass er bei dieser sogenannten Polen-Aktion als 18-Jähriger so behandelt worden ist.
Es schärfte seinen Widerstandsgeist. Und sein Widerstand bestand eben darin, die deutsche Sprache und die deutsche Literatur nicht den Nazis zu überlassen, sondern darauf hinzuweisen, dass, liebe Leute, wir fallen nicht auf euren Trick rein, zu sagen, dass ihr Deutschland seid oder die deutsche Sprache.
Ein großer Verdienst, wirklich. Diese Polen-Aktion ist nicht so bekannt, aber sie hat eine sehr bekannte Folge, weil nämlich der Sohn von einem Ehepaar, das während dieser Aktion abgeschoben wird, ein Junge namens Herschel Greenspan, der in Paris lebt, der ist davon so schockiert, dass er beschließt, sich zu rächen und er erschießt einen deutschen Diplomaten. Und damit liefert er dem Propagandaminister Josef Goebbels und der SA den Vorwand, auf den sie schon lange warten, eine schon lange geplante Aktion zu entfesseln, eine Aktion, die sozusagen in diese Pogromecke fällt. Nicht diese systematische Verfolgung, für die Best steht, sondern ein brutales Pogrom. Und das ist am 9. November 1938 die Reichspogromnacht, wo ja etliche Synagogen in Flammen aufgehen, wo hunderte Juden auch ermordet werden. Und um zurückzuspringen zu Best, Best und die SS, die wissen davon nichts. Die werden überrascht. Und das ist wieder dieses, was wir erzählt haben, dass es eben unterschiedliche Gruppen gibt, die ähnliche Ziele verfolgen, mit unterschiedlichen Mitteln sich versuchen zu profilieren. Aber sie reagieren, sie sagen, okay, wir müssen jetzt auf diesen Zug aufspringen und sie sperren in den folgenden Wochen Zehntausende Jüdinnen und Juden ins KZ und zwar mit der Absicht, sie zur Auswanderung zu zwingen. Und damit haben wir eigentlich die brutalsten antijüdischen Aktionen geschildert, die das NS-Regime vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begangen hat. Aber was nach dem Beginn des Krieges in Polen geschehen wird, das wird alles in den Schatten stellen. Und im Zentrum des Ganzen, der das Ganze vom Schreibtisch aus organisiert, das ist Werner Best. Also kurze Erinnerung, die Nazis sind jetzt ein paar Jahre an der Macht. Ihre politischen Gegner haben sie durch Gewalt und Terror bezwungen. Also sie sind relativ unangefochten an der Macht. Sie haben mittlerweile begonnen, andere Opfergruppen ins Visier zu nehmen, vor allem die Juden. Aber der Zweite Weltkrieg, der hat noch nicht begonnen. Sie bereiten den zwar schon seit Jahren vor, rüsten auf. Und im Sommer 1939 ist es dann soweit. Da fällt dann die Entscheidung, dass Polen angegriffen werden soll. Wir wissen nicht genau, wann Werner Best davon erfährt, aber er weiß früher Bescheid als andere Deutsche, weil er nämlich jetzt, wo er auf dem Gipfel seiner Karriere steht, einen ganz besonders brisanten Auftrag bekommt, der sogenannten Operation Tannenberg. Er soll Polizeieinheiten aufstellen, sogenannte Einsatzgruppen, und die sollen hinter der Front Juden töten, Polen töten, auch wenn das anfangs nicht so genau gesagt wird, weil natürlich Hitler keinen normalen Krieg führen will. Hitler will ja nicht nur Polen erobern und die polnische Regierung zur Kapitulation zwingen, sondern er will ja Polen auch germanisieren. Mhm. Er will die Juden verdrängen oder sogar umbringen. Er will die Polen zu so einer Art Sklavenvolk degradieren. Es ist auch aus meiner heutigen Sicht irgendwie natürlich immer unverständlich, dass man denkt, er führt einen Krieg. Warum nutzt er nicht alle Männer, um sozusagen an der Front zu kämpfen oder in Fabriken Munition herzustellen? Aber das ist die falsche Logik. Für die Nazis hängt das alles zusammen.
Es gibt ja auch dieses Gedankenspiel, dass wenn Hitler vor Beginn des Krieges 38, 39 gestorben wäre an irgendwas, dann wäre er vielleicht als ein bedeutender Staatsmann in die Geschichte eingegangen, weil die meisten im Deutschen Reich im Grunde seine Leistung schon respektvoll gegenüberstanden, Arbeitslosigkeit bekämpft, Deutschland wieder seinen richtigen Platz auf der Weltbühne zurückerobert, die Nazis bauen so eine Art politisches Pyramidenspiel. Das heißt, es muss zu einem Crash kommen. Es kann so nicht funktionieren, aber es dauert natürlich eine ganz, ganze Weile, bis man das sieht. Best hat einen sehr guten Einblick in das, was passiert, und stützt das ja ideologisch total. Insofern ist ihn mit sowas zu betrauen eine völlig logische Sache, und er wird sich mit Eifer an diese Aufgabe gemacht haben.
Was das wirklich bedeutet, das zeigt sich zwischen dem 16. und 19. September im ostpolnischen Przemysz. Wir sind jetzt auf einer staubigen Straße in der ostpolnischen Provinz. Und diese Straße führt aus der Stadt heraus und wahrscheinlich liegt noch Qualm, denn bis vor kurzem wurde hier noch gekämpft. Aber jetzt ist die Schlacht vorbei. Die deutsche Wehrmacht hat Przemysz erobert. Und da nähert sich aus der Ferne, dort wo die barocken Türme der Kathedrale von Przemysz in den Himmel ragen, eine Kolonne von Menschen. Die Menschen sind halbnackt und rennen die Straße herunter. Und ihre Hände haben sie hinter ihren Köpfen verschränkt. Und sie brüllen immer wieder denselben deutschen Satz: Juden sind Schweine. Und das tun sie nicht freiwillig. Ihre Begleiter zwingen sie dazu, nämlich neben ihnen her, da laufen deutsche Soldaten mit Pistolen und Gewehren in den Händen. Und wenn jemand aus dieser Kolonne stolpert dann oder zurückfällt, dann wird er getreten und kriegt einen Schlag mit dem Gewehrkolben. Und am Straßenrand, da bleiben die Leute stehen und schauen sich das an und sind erschrocken, und einige bekreuzigen sich. Und diese Männer und Jungen sind nur Männer und Jungen, die hier aus der Stadt getrieben werden. Das sind einige der rund 20.000 jüdischen Einwohner von Przemysz. Dieser Ort ist seit Jahrhunderten ein Zentrum jüdischen Lebens in Polen. Es gibt sehr viele Juden in Polen. Und an diesem Morgen haben Angehörige eines deutschen Einsatzkommandos diese Juden aus ihren Häusern gezerrt. Dann haben sie ihnen befohlen, stundenlang auf der Straße Gymnastikübungen zu machen. Und jetzt zwingen sie sie dazu, in den Tod zu laufen. Laufen hinaus aus der Stadt bis zu einem nahen Dorf, und da steht schon ein deutscher LKW. Dann müssen sie sich hinstellen und dann wird eine Plane zur Seite geschlagen und da erscheint ein Maschinengewehr und die Deutschen feuern. Die Körper sacken zusammen und dann steigen die Männer des Einsatzkommandos in den LKW und fahren davon. Und am Nachmittag liegen diese Erschossenen immer noch da. Das wissen wir nämlich, weil diese Geschehnisse jemand aufgeschrieben hat, ein Jude, der sich vor den Deutschen versteckt hat. Der berichtet, dass er dann an dieser Stätte war, die Menschen da hat liegen sehen. Und es ist dieses Massaker von Przemysz, es ist das schlimmste Massaker, das diese Einsatzgruppen in Polen begehen. Etwa 600 Menschen werden ermordet. Und das sind eben Männer, die Dr. Werner Best von Berlin aus koordiniert. Der sitzt in seinem Büro und deutsches Beamtentum, und er koordiniert das.
Vor Ort gibt es natürlich auch einen Kommandeur, der heißt Udo von Wolsch. Und diesen Namen, den kannst du dir merken jetzt, weil ich komme nachher nochmal auf ihn zurück. Und wenn man jetzt die Bilanz zieht der Einsatzgruppen in Polen, dann haben sie ungefähr 11.000 Menschen dort ermordet. Das ist viel, aber das ist eigentlich nur die Generalprobe für das, was dann nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion passiert. Sie werden das nämlich genauso machen, nur in viel größerem Maßstab. Und da nimmt man an, dass 1 Million Menschen, 1 Million Juden vor allem, durch diese mobilen Mordkommandos umgebracht werden. Als der Krieg in der Sowjetunion geführt wird, da arbeitet Best aber schon nicht mehr in dieser Zentrale der Vernichtung des Terrors. Der hat sich mit seinem Vorgesetzten Reinhard Heydrich gestritten und es ging, auch das finde ich bezeichnend, es ging eigentlich um eine Personalpolitik. Werner Best hat gesagt, ich möchte gerne nur Juristen als Nachwuchskräfte einstellen. Und Reinhard Heydrich hat gesagt, der selber nicht studiert hat, muss man dazu sagen, der hat gesagt, nee, das will ich nicht. Und da gab es einen Streit und er wird sozusagen versetzt. Er wird nach Frankreich abgeschoben. Er wird der Chef der Verwaltung im besetzten Frankreich. Und auch da spielt er eine sehr wichtige Rolle bei der Deportation der französischen Juden. Also er macht eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat.
Es gibt einen französischen Wissenschaftler, Weizmann, der mir erklärt hat, mit dem Antisemitismus, das ist eben so ein Schaufensterhass. Ja, du fängst eben an, wenn du hassen willst, die Juden zu hassen, da geht's los und signalisierst, hier gibt's immer noch mehr weiteren Hass auf alle möglichen Menschen. Mhm. Und mit dem Judenhass beginnt das. Und das ist sozusagen der Grund, der Grundsound von dieser Epoche. Und das merkt man in so einer Figur wie Best sehr gut, sehr früher überzeugter Nationalsozialist und der immer weiter fortfährt in seinem Judenhass, ganz egal, was sonst in seinem Leben los ist.
Aber irgendwann geht es halt zu Ende. Also dieses Regime, das sich immer weiter eskaliert, taumelt auf den eigenen Untergang zu. Und Best erlebt die Niederlage des Deutschen Reiches in Dänemark. Er ist nämlich nach Frankreich, nach Dänemark gegangen. Und da erlebt er den totalen Zusammenbruch von Hitler-Deutschland. In diesen Tagen, Wochen bringen sich ja einige führende Nazis um. Viele führende Nazis, also Hitler natürlich, Himmler, Goebbels, auch auf der niederen Ebene. Also es bringen sich auch sehr viele Gauleiter, also sozusagen die Parteiregionalfürsten, da bringen sich auch recht viele um. Aber Werner Best macht das nicht. So, er bringt sich nicht um. Und trotzdem macht das natürlich was mit ihm. In diesem Moment der Niederlage und in den folgenden Monaten, da zerspringt diese Fassade, die er um sich aufgebaut hat. Dieses Bild des harten, kühl sachlichen SS-Generals ist komplett zertrümmert. Und das zeigt sich darin, dass er eine tiefe Depression hat. Er stürzt in eine tiefe Depression und dann offenbart er einen Charakterzug, der nun wirklich nicht zum NS-Ideal passt. Er zerfließt in Selbstmitleid. Und ich zitiere mal den Gefängnisarzt, der schreibt, Best weinte die meiste Zeit, sodass ihm die Tränen die Wangen hinunterliefen. Finde ich unglaublich starkes Bild. Dieser Mann, der wahrscheinlich wenig geweint hat, weint jetzt zum ersten Mal auch vor Fremden und er weint um seiner selbst willen. Er hat wahrscheinlich nicht seine Opfer beweint. Und er schreibt auch noch andere Dinge. Er beschwert sich mit grotesken Vergleichen. Er schreibt zum Beispiel, jedes Konzentrationslager war humaner als die grausame Gefängnismaschinerie, die den isolierten Häftling höllischen Nervenqualen ausliefert. Finde ich unglaublich.
Dieses Selbstmitleid ist übrigens ganz kennzeichnend für viele NS-Häftlinge. Auch Adolf Eichmann hat sich in Israel in seiner Haft immer wieder beschwert über das schlechte Essen, die harten Betten, dass es so laut ist, dass er nicht schlafen kann und so. Das passte genau ins Bild. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese echte Trauer, die da an den Tag gelegt wurde von Eichmann auch, natürlich zeigt, dass diese Verteidigung, wir waren nur Befehlsempfänger, wir wussten von nichts, wir waren unpolitische Fachleute, wir waren nur Juristen in seinem Fall oder nur Architekten, nur dies, nur das, nicht stimmt, sondern dass das wirklich ihr Projekt war, ihr mörderisches Projekt, das in sich zusammengefallen ist. Einer, der das immer gesagt hat, war Günter Grass, auch als man noch nicht wusste, dass er selber Mitglied der SS war, hat immer gesagt, im Mai 45 ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja, das war ihre Welt, die arische Rasse, was ihnen alles versprochen war und Dings. Sie haben das wirklich geglaubt und standen hinter diesen Untaten und standen dann nun vor den Trümmern ihres Lebens und wie du sagst, mussten der Todesstrafe ins Auge sehen.
das gilt auch für Werner Best, aber es sagt sehr viel über seinen Charakter aus, dass er diesen Moment der Schwäche oder diesen Schock ziemlich schnell überwunden hat. Nürnberg im Sommer 1946. Das ist ja die Stadt, in der die NSDAP ihre Reichsparteitage inszeniert hat. Aber jetzt, nach dem Krieg, liegt sie in Trümmern. Nur menschenleer ist sie nicht. Im Gegenteil. Also die Stadt ist voller Menschen. Also es gibt Soldaten, Offiziere, Journalisten, Juristen, Dolmetscher, Sekretärinnen, Kameraleute. Die sind alle nach Nürnberg gekommen, weil nämlich die Augen der Welt auf diese Stadt gerichtet sind. Und wenn man es ganz genau nimmt, nur auf ein Gebäude in dieser Stadt und dann noch genauer auf einen Saal in diesem Gebäude, nämlich auf Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes. Und hier in einem holzgetäfelten Raum, den man extra aufwendig umgebaut hat, da soll etwas vollbracht werden, was es so in der Geschichte noch nie gegeben hat. Auf der Anklagebank sitzen nämlich 21 Männer. Und diese 21 Männer, die haben die Alliierten als deutsche Hauptkriegsverbrecher identifiziert. Und denen wollen sie hier den Prozess machen. Also man wirft ihnen unter anderem vor, dass sie einen Angriffskrieg geplant haben, dass sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Alles Dinge, die vorher noch nie verhandelt worden sind. Und diese Angeklagten, die sitzen auf ihrer Bank und amerikanische Soldaten mit weißen Helmen bewachen sie. Und um nur mal ein paar von diesen Menschen zu benennen, da ist vor allem Hermann Göring, das ist der Reichsmarschall, als die Nazis noch an der Macht waren, da war er bekannt für seinen opulenten Lebensstil und seine Leibesfülle, der ist jetzt deutlich abgemagert. Daneben sitzt Rudolf Hess, ein wirklich sehr seltsam aussehender Typ mit so tiefliegenden Augen und buschigen Augenbrauen, der ist 1941 unter relativ mysteriösen Bedingungen nach England geflogen. Da sitzt auch Wilhelm Keitel, der war so der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Allerdings, also er trägt noch seine Uniform, aber man hat ihm die Abzeichen abgenommen, also ihn praktisch degradiert. Und ein Mann trägt einen schwarzen Anzug, das ist Dr. Ernst Kaltenbrunner. Haben wir noch nicht von gehört? Das ist aber der letzte Chef des Reichssicherheitshauptamts. Das ist der letzte Chef dieser Terrorzentrale, in der auch Werner Best gearbeitet hat. Und diese Angeklagten, die mögen sich nicht besonders. Es gibt auch viel Streit und Missgunst unter ihnen. Aber die sind sich in einer Sache einig. Die haben sich alle zu Beginn des Verfahrens für unschuldig erklärt. So, kann man sagen lassen. Und die werden in den nächsten Monaten immer die gleichen Ausreden präsentieren. Also sie hätten von den Verbrechen nichts gewusst oder sie hätten nur auf Befehl gehandelt. Und überhaupt, die wahren Schuldigen waren Adolf Hitler, Heinrich Himmler, all die großen Nazis, die tot sind, was sehr praktisch ist. Und an diesem 191. Verhandlungstag, Mittwoch, der 31. Juli 1946, da wird unser alter Bekannter Dr. Werner Best in diesen historischen Saal geführt. Und das Wichtige ist, nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge der Verteidigung. Die Leute, die auf der Bank sitzen, sind zwar angeklagt für schreckliche Verbrechen, sind Nazis gewesen, aber dieses Verfahren soll ja ein rechtsstaatlicher Prozess sein. Also haben sie natürlich Verteidiger, die konnten sie sich aussuchen. Also sie werden da nicht einfach abgeurteilt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und Werner Best ist eben ein Zeuge der Verteidigung. Und jetzt soll er, der ja selbst Tausende in den Tod geschickt hat, der Theoretiker der Vernichtung, der die Verbrechen der Nationalsozialisten juristisch legitimiert hat, der soll jetzt einige dieser Haupttäter vielleicht vom Henker bewahren. Und es geht nämlich konkret um die Vorwürfe gegen die Gestapo, also die politische Polizei, ein Teil dieser Triade des Terrors, SS, SD, Gestapo. Best ist jetzt 43 Jahre alt, überhaupt kein alter Herr. Ich bin selber 42, also ich kann das sagen. Also immer noch ein Mann in den besten Jahren, hager, leicht ergraut, trägt Anzug, formuliert präzise und beantwortet die gestellten Fragen auf den Punkt. Er ist ganz klar im Verteidigungsmodus und wen er verteidigt, ist vor allem die Gestapo. Also er sagt, das ist keine Verbrechensorganisation gewesen. Es war eine staatliche Behörde, die haben auch nicht die Bevölkerung ausspioniert und terrorisiert und diese Massenverhaftung im November 1938 nach der Reichspogromnacht, wir haben darüber gesprochen, das war eine Maßnahme der Staatsführung, das hat die Polizei nur ausgeführt. Und dann kommt die Sprache auf die Konzentrationslager. Und da wird gefragt, ob denn die Gestapo-Beamten annehmen mussten, dass dort das Leben oder die Gesundheit der Häftlinge gefährdet sei. Und Best antwortet:
Ich kann nur für die Zeit bis zum Kriege sprechen und erinnere mich, dass in jener Zeit die Auffassung der Beamten der Geheimen Staatspolizei nicht dahin ging, dass in den Konzentrationslagern Leib und Gesundheit der Häftlinge gefährdet sei. Die Beamten hatten sowohl mit den Familien der Häftlinge, die ja von der Geheimen Staatspolizei betreut wurden, wie auch mit entlassenen Häftlingen, für die Arbeit beschafft wurde, ständig zu tun, sodass sie sich hieraus wohl ein Bild über die Erlebnisse der Häftlinge in den Konzentrationslagern bilden konnten.
Starkes Stück.
Ja, da bewahrheitet sich wieder, was wir vorhin schon festgestellt hatten, ganz zu Beginn der Nazi-Zeit, natürlich die Lüge für dieses Mittel der Wahl ist. Mhm. Die Gestapo wusste natürlich genau, was in den Konzentrationslagern vor sich geht, hatte das auch so orchestriert, dass es dort Schläge gibt, Gewalt, Erniedrigung, Folter, alles Mögliche.
Und Best hat es ja gerechtfertigt. Also er hat das ja juristisch so formuliert, dass die Konzentrationslager ein rechtsfreier Raum waren. Und die Beschwerden sind auch bei ihm aufgelaufen. Er hat seitenweise Beschwerden aus dem Konzentrationslager gelesen und hat sie komplett vom Tisch gewischt. Das ist wirklich unverschämt. Noch unverschämter ist er, dass er später auch in der Haft gesagt hat, er hätte auch erst nach dem Krieg von dem Massenmord an den Juden erfahren.
Im Prinzip macht Best jetzt das Umgekehrte von dem, was er vorher gemacht hat. Also vorher, als junger Mann, fügt er zusammen den Staat und die nationalsozialistische Ideologie und fügt so alles in eins, dass der Staat eben dieser Ideologie dient. Und jetzt in der Verteidigung dröselt er das wieder auf und sagt, hier, Moment, hier gab es, das war Polizei, was wollen Sie denn, das war der Staat. Und die Nazis, diese schlimmen Menschen, die sind ja, waren ja eh alle tot und so, die hatten das versucht zu manipulieren, aber der Staat selber soll fortbestehen. Mhm. Und das kam ja sozusagen in der deutschen Öffentlichkeit ganz zu Pass, weil man wollte ja im Grunde auch jedenfalls im Westteil weitermachen. Man wollte jetzt nicht ewig, das wäre auch schwer gegangen, auf die alten Nazis verzichten, waren ja einfach zu viele, waren auch überall. Aber man wollte sagen, okay, das war diese Fiktion, diese Lebenslüge der jungen Bundesrepublik, zu sagen, man kann eben durch die Nazi-Zeit gegangen sein und hat da seinen Job gemacht irgendwie, war eben wegen Hitler falsch, aber jetzt ist Hitler tot und wir machen weiter unseren Job für die gute Sache.
Er konnte natürlich die Angeklagten in Nürnberg so nicht retten. Mhm. Am 1. Oktober 1946, also ein paar Wochen später, da werden da die Urteile gefällt. 12 Todesurteile, 3-mal lebenslänglich und 4 befristete Gefängnisstrafen. Gab auch Freisprüche, muss man dazu sagen. Und Dr. Kaltenbrunner, der letzte Chef des Reichssicherheitshauptamts, wird auch zum Tode verurteilt und gehängt. Hermann Göring, der bringt sich in letzter Minute noch um. Das war Nürnberg. Aber jetzt geht's auch bald Dr. Werner Best an den Kragen, weil natürlich überall in Europa, wo die Nazis geherrscht haben, setzt man sich auch juristisch mit ihren Verbrechen auseinander und es gibt in ganz vielen Orten Prozesse und auch in Kopenhagen, da beginnt nämlich im Sommer 1947 das Verfahren gegen Werner Best. Und auch da wählt er eine interessante Verteidigungsstrategie, nicht die Lüge. Also es gibt ja die Lüge, dass man etwas falsch darstellt und dann gibt es das, dass man einfach Dinge auslässt. Und er lässt gleich die ganze Geschichte aus. Also er äußert sich nicht. Er sagt nichts zur Sache, wahrscheinlich weil er sich nicht in Widersprüche verwickeln will. Und er hat auch noch eine andere Strategie, die wirkt auf mich sehr verzweifelt. Er versucht zeitweise den Eindruck zu erwecken, er sei durchgedreht. Mhm. Also er schreibt lange Schriftstücke in krakeliger Schrift und datiert die dann 35.01.1984. Er schreibt einen langen Brief an seine Frau, nichts Ungewöhnliches, aber er schreibt das mit seinem Blut. Mhm. Also das geht eher so in Richtung
unzurechnungsfähig, ne? Mhm.
Unzurechnungsfähig, nicht verhandlungsfähig. Das funktioniert nicht. Also am 20. Oktober 1947 wird Dr. Werner Best wegen seiner Rolle als deutscher Machthaber im besetzten Dänemark zum Tode verurteilt. So, hier könnte man dann eigentlich sagen, jetzt ist die Geschichte vorbei. kommt aber anders.
Weil er, wie einige andere, einfach dann noch lange lebt.
Und zwar nicht im Knast.
Genau.
Und zwar nicht im Knast. Ja, es kommen ihm erstmal ein paar Faktoren zugute. Also das eine ist so eine Geschichte, in der eine Wahrheit steckt, die aber sich zunutze macht. Also er sagt, er hätte eine wichtige Rolle gespielt in der Rettung der dänischen Juden. In Dänemark gelingt es wirklich, den Juden, es sind nicht so viele, sind so ungefähr 7000 Menschen, zu fliehen. Mhm. Und zwar nach über das Wasser nach Schweden, bevor sie deportiert werden. So. Und das ist eine tolle Geschichte. Und Best sagt, ich habe da mitgeholfen. Er hat diese Deportation angeordnet und dann, das ist seine Version, hat er sozusagen dafür gesorgt, dass die das alles erfahren und dass sie rechtzeitig fliehen können. Das zweite ist, Dänemark war zwar von den Deutschen besetzt, war aber nicht so, das war jetzt nicht die besetzte Ukraine, Sowjetunion oder so, sondern es war verhältnismäßig milde.
Mhm.
Und das dritte ist, das ist das große Ganze, während er in Haft sitzt, da ändert sich die Weltpolitik. 47, 48, da drehen sich die Dinge, da zerbricht die Anti-Hitler-Koalition und der Kalte Krieg beginnt. Und dann hat man plötzlich andere Prioritäten.
Absolut, du denkst auch da natürlich an die Aufarbeitung, diese irgendwie auch idealistische Aufarbeitung mit den Mitteln des Rechts, wie wir sie in Nürnberg sehen, gerät irgendwie in den Hintergrund. Man denkt, gut, durch den Tod, durch Nürnberg, durch die Prozesse, wir gucken nach vorne und nach vorne heißt eben den Kalten Krieg gewinnen.
Ich finde diesen Begriff neue Verbündete. Also aus Feinden, den Deutschen werden neue Verbündete. Das trifft genau den Kern der Sache. Dieser anfängliche Elan erlahmt relativ schnell. Und das führt dazu, dass Bests Strafe in der Revision erst reduziert wird. Am Ende sind es 12 Jahre. Und auch die sitzt er nicht ab, sondern er wird schon im August 1951 von den Dänen nach Deutschland abgeschoben. Und zwar auch auf Druck der deutschen Regierung. Er ist jetzt frei. Und jetzt könnte man sagen, der ist natürlich verbrannt. Der könnte jetzt nicht, weiß nicht, Bundeskanzler werden. Aber er ist ein schlauer Mann, gut ausgebildet. Er könnte sich einen unauffälligen Job in der Wirtschaft suchen, die ja auch langsam wieder an Schwung gerät. Aber Best macht das nicht. Best ist ja ein Überzeugungstäter.
Genau.
Der wird jetzt seine ganze Energie und seinen juristischen Sachverstand darauf einsetzen, anderen NS-Tätern zu helfen.
Ich hatte eine Vermieterin, als ich als Student gewohnt habe, in einem sehr alten Haus. Und gab es eine alte Dame, der das Haus gehörte, in Saarbrücken, die natürlich nicht mehr lebt. Und die war eine überzeugte Nationalsozialistin bis zum Schluss, auch als ich sie kennengelernt habe. Und die erzählte, dass sie als junge Frauen, junge Mädchen auch so ein Netzwerk hatten von zurückkehrenden Veteranen der SS, um denen zu helfen, erstmal ihre Uniform loszuwerden, ihre Wunden zu versorgen, Tätowierungen also vorhanden wieder loszuwerden. Das heißt, die wieder einzugliedern und denen zu helfen. Das war ein richtiges Netzwerk von Altnazis. Sie war dann eben mehr auf der Krankenschwesterseite, aber hat es auf allen Ebenen gegeben.
Die Tätowierung war, glaube ich, die Blutgruppe, ne, die man SS-Männern tätowiert hat.
Ja, genau.
Auf jeden Fall waren sie sozusagen auch erkennbar als SS-Männer. Und was wichtig ist, um das zu verstehen, ist, das sind keine alten Männer. Also wenn wir an Nazis denken, denken wir an alte Leute. Das sind wirklich teilweise sehr junge Menschen im besten Alter, die noch viel Leben vor sich haben. Und was Best macht, Best hat super gute Kontakte, ist auch Teil von so einem Netzwerk. Und einer aus seinem Netzwerk ist ein Rechtsanwalt und nordrhein-westfälischer FDP-Politiker, wenn man es denn glauben möchte, Ernst Achenbach. Mhm. Den kennt er aus seiner Pariser Zeit und der hilft ihm. Weil es gibt nämlich eine Sache, die Best vorher noch klären muss. Wir erinnern uns, er war ja in die Röhm-Morde involviert. Und da tatsächlich gibt es Ermittlungen und Achenbach haut ihn da raus. Und wie er das macht, finde ich, also ist auch so bezeichnend. Der interveniert nämlich bei seinem Parteifreund Thomas Dehler, der praktischerweise Bundesjustizminister ist.
Mhm.
Und damit stirbt dieses Verfahren. Also wenn man sich jetzt in Best hinein versetzt in den frühen 50er Jahren. Also ich meine, der muss natürlich gedacht haben, jetzt kann mir keiner mehr was. Also wer soll mir jetzt noch gefährlich werden, wenn der Bundesjustizminister diese Sache abräumt? Und deswegen engagiert er sich auch sehr öffentlich für ein Projekt, nämlich für ein Projekt der Generalamnestie.
Mhm.
Also das heißt, alle, die verurteilt sind, alle, die noch in Haft sitzen, sitzen noch einige in Haft, komm jetzt raus, Schlussstrich. Er schreibt sogar, Best, jetzt müsse Schluss sein, Zitat, mit dem zwecklosen Bohren in der Vergangenheit. Da zucken HistorikerInnen zusammen. Ja. Also das ist irgendwie der Entzug unseres Berufswesens.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Aufklärung über die Dimension des Massenmords an den europäischen Juden, der Shoah, des Holocaust, damals noch überhaupt nicht im vollen Umfang realisiert worden war, oder man wollte es halt auch nicht realisieren, sondern man sagt, okay, wir sind irgendwie quitt. Ja, wir sind irgendwie quitt. Alle haben irgendwie einen Krieg gemacht. Gab auch den Ersten Weltkrieg. Es gab nun eben den Zweiten Weltkrieg. Okay, jetzt lasst uns nach vorne schauen. Und das ist diese Schlussstrich-Ideologie, die schon 45 beginnt. Und es gab da in der Öffentlichkeit auch gar kein öffentliches Interesse an Strafverfolgung. Hätte man jetzt gesagt, der gute Herr Best, Spitzenjurist und so, jetzt soll man ihm den Mord an diesem alten Ekel Röhm noch anhängen. Wen hätte das in der Öffentlichkeit noch hinterm Ofen hervorgelockt? Kein Menschen. Zum Glück haben Historiker da keine Ruhe gegeben und Zeitzeugen und die Opfer auch.
Das finde ich auch wirklich krass. Es gab kein Buch, in dem man nachgucken konnte. Alles über das Reichssicherheitshauptamt, wer hat was gemacht. Und diese Geisteshaltung, die du beschrieben hast, das ist also spot on. Also man hat es gleichgesetzt. Ja, wir haben Opfer, ihr habt Opfer, wir haben Verbrechen begangen, ihr habt Verbrechen begangen. Aber man hat teilweise sogar gesagt, wir sind noch schlimmer dran. Also ich zitiere mal eine Meinungsumfrage in Westdeutschland aus dem Jahr 1952. Da haben 46% der befragten Westdeutschen gesagt, die Alliierten seien, Zitat, die wirklichen Kriegsverbrecher gewesen. Mhm. Kurz mal durchatmen. Vielleicht lässt sich auch so erklären, dass in den frühen 50er Jahren alle Parteien, die im Bundestag waren, sich für eine Amnestie der NS-Täter eingesetzt haben. Nicht so radikal, nicht diese Generalamnestie, für die Beststimmung gemacht hat, aber es gab dann doch noch 54 so ein Straffreiheitsgesetz und das hat dazu geführt, dass bald eigentlich alle verurteilten NS-Täter, die noch im Gefängnis saßen, freigekommen sind. Und Kehrseite der Medaille war auch, dass die Staatsanwaltschaften aufgehört haben zu ermitteln. Norbert Frey, ein anderer Historiker aus Jena, auch ein Experte auf dem Gebiet, der hat geschrieben, Mitte der 1950er Jahre musste fast niemand mehr befürchten, ob seiner NS-Vergangenheit von Staat und Justiz behelligt zu werden. Und das hat dazu geführt, dass sie sozusagen in die Offensive gegangen sind. Zum Beispiel haben ganz viele entlassene Beamte, also die Alliierten haben 1945 300.000 Beamte aus dem Dienst verdrängt. Die haben dann versucht, wieder in ihren alten Job oder auch in ihre alten Beamtenrechte zurückzukehren. Es gab da eine gesetzliche Grundlage, sind die sogenannten 131er. Und das haben ganz viele geschafft. Und auch da hat Best unterstützt. Also Best hat ihn, es geht, glaube ich, zu sehr ins Detail, wenn ich das jetzt juristisch erzähle, aber er hat sozusagen mitgeholfen, dass praktisch alle Gestapo-Beamte ihre Beamtenrechte zurückbekommen haben. Also die haben auch noch eine Pension bekommen, zum Beispiel, wenn sie schon alt genug waren. Und dann hatte Best noch einen Nebenjob, den du niemals errätst.
Gut, ich habe ja schon ein bisschen Vorwissen.
Okay, er war Rechtsberater des FDP-Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Mich als gebürtigen Nordrhein-Westfalen, das trifft mich besonders. Also er war, und das ging auch über Ernst Achenbach, der war ja in der NRW-FDP, diese Altnazis, die gab es nämlich auch in diesem Umfeld. Und die haben gedacht, die NRW-FDP, die sehr in dieser Schlussstrich-Debatte sich sehr exponiert hatte, so wie die Gesamtpartei auch, die können wir doch vielleicht unterwandern und dann machen wir daraus so eine gesamtdeutsch-nationalistische Sammlungspartei. Und das haben sie auch versucht. Da waren führende Ex-Nazis mit dabei, unter anderem früherer Staatssekretär von Josef Goebbels, Werner Naumann hieß der. Demnach heißt es auch der Naumann-Kreis. Und das lief so lange, bis die britischen Besatzungsbehörden davon Wind bekommen haben und die in so einer Razzia alle verhaftet haben. Mhm. Also das lief auch noch parallel und Best hing da auch mit drin. Danach muss man allerdings sagen, war diese Assoziation mit der FDP vorbei. Und danach ist dann Best Justiziar und Direktoriumsmitglied bei so einem großen Industriekonzern im Ruhrgebiet. Also der wird wieder richtig wohlhabend. Er hat ja 5 Kinder, er hat eine Frau, der lebt ein ganz normales bürgerliches Leben in den späten 50ern und parallel baut er so eine Art Nebenkanzlei auf. Also er darf nicht mehr als Anwalt praktizieren, das geht nicht mehr. Aber er macht Rechtsberatung eben für Leute aus seinem Netzwerk, alte Gestapo-Beamte und so weiter und hilft denen. Es gibt zwar auch nochmal ein Entnazifizierungsverfahren gegen ihn, aber da muss er irgendwie 60.000 D-Mark zahlen und dann, am Ende zahlt er nur 104. Also es ist alles harmlos. Aber diese Nebenkanzlei, die hat Ende der 1950er Jahre immer mehr zu tun. Weil sozusagen dieses Tal des Schweigens, das wir eben so geschildert haben, es dauert nicht so lange.
Mhm.
Das liegt nicht daran, dass zum Beispiel die Nachgeborenen Frage stellen oder dass ein junger Staatsanwalt plötzlich auftritt und sagt, ich mache das zu meiner Sache, sondern den ersten großen Prozess löst ein ehemaliger NS-Täter aus. Und das ist einer von denen, die wieder zurück in den Dienst wollen, ne, in den Beamtendienst.
Mhm.
Und da kommt halt raus, der hat in der Nähe von Tilsit, glaube ich, so Ostpreußen, Juden umbringen lassen. Und daraufhin wird eine zentrale Verfolgungsstelle gegründet, die zentrale Stelle Ludwigsburg. Und da sitzen spezialisierte Staatsanwälte und die gucken jetzt nach weiteren NS-Tätern. Und was jetzt beginnt, so Anfang der 60er Jahre, das muss man sich wie so ein Wettrennen vorstellen. Also auf der einen Seite ist diese spezialisierte Staatsanwaltschaft und auch noch andere, die jetzt versuchen, noch möglichst viele verurteilte NS-Täter zu verurteilen. Auf der anderen Seite, die müssen sich unglaublich beeilen. Also juristische Laien kennen ja den Spruch, Mord verjährt nicht. Und die Pointe ist, damals schon.
Ja, ist recht neu.
Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte gedacht, das ist so, das steht schon auf irgendwelchen lateinischen Rechtstafeln. Aber in Deutschland, damals verjährte schon nach 20 Jahren. Was heißt, nach dem 8. Mai 1965, also genau 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, konnte man Mord nicht mehr juristisch verfolgen. Der Bundestag hat dann diese Verjährungsfrist ein bisschen rausgeschoben. Also erstmal bis 1969. Und dann später wurde das dann ganz aufgehoben. Aber das ist so das zentrale Thema dann in den 60er Jahren, weil die Berliner Staatsanwaltschaft, die fängt 1963 damit an, gegen leitende Angestellte des Reichssicherheitshauptamts zu ermitteln. Mhm. Und da werden Tausende von Zeugen befragt. Und 1967 sind dann 300 Beschuldigte, also die Verfahren gegen 300 Beschuldigte bereit zur Hauptverhandlung. Aber, und jetzt kommen wir zu einem der großen Justizskandale der BRD, wie ich finde, diese Verfahren finden niemals statt.
Ja.
Man weiß bis heute nicht, ob es eine Panne war oder ob nicht auch Altnazis da im Justizministerium das sozusagen beabsichtigt haben. Aber das Ergebnis war, dass diese ganzen Mordgehilfen, die waren sozusagen aus dem Schneider.
Die juristische Aufarbeitung dieses unfassbaren Verbrechens ist wirklich im Grunde zum Verzweifeln. Mhm. Ich glaube, was wirklich geholfen hat, war die öffentliche Aufarbeitung in Filmen, in Büchern, in Debatten. Das hat eigentlich die große Aufklärungsarbeit geleistet und die Justiz war einfach selber zu sehr damit darin verstrickt. Die Geschichte von Werner Best ist das beste Beispiel. Diese Justiz selber war zu sehr im NS-Staat verwoben und es sind zahlreiche Akteure, die Licht ins Dunkel gebracht haben und die glaube ich, da wieder einen moralischen Status und einen moralischen Grund gefunden haben. Es hat aber, ich würde sagen, bis in die 80er Jahre gedauert eigentlich, bis die Sache klar war.
Es gab aber einen Versuch. Also ein Nebeneffekt dieser Ermittlungen in diesem Reichssicherheitshauptamtprozess war, dass die Staatsanwaltschaft plötzlich viel besser Bescheid wusste. Und damit sind sie natürlich auch Best nahe gekommen.
Mhm.
Und da Best ja so eine Art Haupttäter war, hat man dann trotzdem noch gegen ihn ermittelt. Und er wurde auch tatsächlich verhaftet im März 1969. Und da wurde ihm vorgeworfen, 8.723 Menschen indirekt umgebracht zu haben. Also das sind vor allem die Opfer der Einsatzgruppen in Polen. Und mittlerweile war seine Position nicht so gut. Also er war jetzt Ende 60 und die Zeiten hatten sich geändert, wie du gesagt hast. Also das sind wir ja schon nach 68. Und deswegen hat er sich auf die Strategie beschränkt, die man als älterer Herr dann wahrscheinlich wählt. Er hat versucht, sich sozusagen aus gesundheitlichen Gründen rauszustehlen. Er hat gesagt, irgendwie beginnender Hirnabbau und außerdem depressiv. Also das hat er war auch depressiv, als er dann in Haft war. Und 1972 kommt er frei und er bleibt es auch.
Mhm.
Und das hat er auch gemeinsam mit, wir erinnern uns, Udo von Wolsch. Das war ja der Mann, der das Kommando hatte bei dem Massaker von Przemysl.
Yeah.
Der war auch eine Zeit lang in Haft, ist 52 freigelassen worden. ein Verfahren ist auch eingestellt worden wegen Verhandlungsunfähigkeit. Und der ist, glaube ich, Anfang der 80er Jahre friedlich gestorben. Und also diese beiden sind eben Männer, die dann wirklich davongekommen sind. Und surprise, Best ging es dann wieder viel besser, als das Verfahren eingestellt worden ist. Also er hat, also es war 72, er ist am 23. Juni 1989 gestorben.
Mhm.
Das sind 17 Jahre. Einmal haben sie noch versucht, ihn gegen ihn zu ermitteln. Da ist er als Zeuge aufgetreten, kurz vor seinem Tod. Und da hat er ein bisschen zu fitten Eindruck gemacht. Und da hat die Staatsanwaltschaft gedacht, das,
ja,
also vor 17 Jahren war er noch verhandlungsunfähig. Aber da war er dann schon tot. Und er ist tatsächlich davongekommen. Und wenn meine Recherchen stimmen, dann hat Werner Best die letzten Jahre seines Lebens in einer gehobenen Seniorenresidenz bei Düsseldorf verbracht. Die gibt's heute noch und die wirbt auf ihrer Webseite mit regelmäßigen Konzerten, einer Boccia-Bahn und einem ausgezeichneten Angebot feiner Kuchen und Torten. Das ist wirklich makaber, wenn man das sozusagen nebeneinander legt. Ich glaube aber, dass Best sich da mit anderen Dingen beschäftigt hat, als er da war, weil sein Biograf Ulrich Herbert schreibt, Zitat, bis in seine letzten Lebensmonate war der Protagonist dieses Buches unbeirrt und unbelehrt mit der Rechtfertigung seines Lebensweges beschäftigt. Soweit ich dies übersehe, ist ihm jeder Gedanke an die direkten und indirekten Opfer seines Wirkens Zeit seines Lebens fremd geblieben.
Ja.
Was will man da sagen? Ich habe mir gedacht, wir haben mit Tätern begonnen, wir haben die ganze Zeit über Täter gesprochen. Und deswegen würde ich gerne am Ende dieser Folge einen Überlebenden des Holocaust zu Wort kommen lassen, den italienischen Wissenschaftler und Schriftsteller Primo Levi. Er hat Auschwitz überlebt und hat sehr bald danach, noch in den 40er Jahren, ein Buch darüber geschrieben. Ist das ein Mensch?
Mhm.
Ich habe das mehrfach gelesen. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist harte Kost, aber es ist, muss man gelesen haben.
Richtig.
Es ist wirklich nicht leicht. Und Primo Levi hat eine knappe Lehre aus dieser Zeit gezogen. Er hat gesagt, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Es kann geschehen, überall.
Was bisher geschah, ist eine Produktion von Wondery und One Pot Wonder. Wir sind Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar. Für One Pot Wonder, Redaktion Lukas Sam Schreiber, Sounddesign und Video Vince Oliver und Tim Kleikamp, Online-Redaktion Melissa Wolf. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.
Als Prime-Mitglied kannst du neue Folgen von Was bisher geschah ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade jetzt die Amazon Music App herunter.